Und dann steigen wir ein in unser heutiges Thema oder heutige Predigt. Es geht ja um das Buch Ruth. Und ich muss sagen, heute geht es eigentlich um das düstere Kapitel im Buch Ruth. Nachher wird es dann wieder etwas heller. Am Schluss heute kommt schon ein Silberstreifen am Horizont auf. Aber das ist die düstere Seite. Es ist wirklich manchmal ganz erstaunlich, wenn wir das Buch Ruth von der anderen Seite her schauen, sehen wir ja, dass Gott etwas ganz Besonderes da geplant hatte. Aber was da alles passiert, bis dieser Plan aufgeht, da ist vieles sehr, sehr schwierig. Wir lesen im Kapitel 1, das war die letzte Predigt, zu der Zeit der Richter entstand eine Hungersnot im Land und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen. Wir haben ja hier die Karte, Bethlehem ist hier. Und Moab ist dieses Gebiet im heutigen, das ist, meine ich, entweder Iran, ja, ist es Iran oder ist es Jordanien? Wahrscheinlich Jordanien. Genau. Unten ist dann Saudi-Arabien, weiter unten. Genau. Wir haben letztes Mal angeschaut, was es bedeutet hat für eine Familie in Israel, das Erbe und das von Gott geschenkte, geerbte Land zu verlassen und wegzugehen. Das ist eigentlich ein Schritt des mangelnden Vertrauens gegenüber Gott ist. Und wir haben am Donnerstag im Bibelgespräch genauer angeschaut, wer denn diese Moabiter sind, zu denen da diese Familie Zuflucht als Flüchtlinge da leben wollte. Moab ist ein verwandtes Volk. Die Moabiter sind den Israeliten verwandt und Gott hat ganz klar gesagt, als Israel durch die Sinai-Wüste in das Land einzog, also nach dem Auszug aus Ägypten, sagte Gott, die Moabiter, das sind dein Brudervolk, die sollst du in Ruhe lassen, denen habe ich dieses Land gegeben. Und Israel machte einen großen Umweg um dieses Land herum, weil Gott sagte, dieses Land gehört euch nicht, das ist euer Brudervolk. Es ist noch spannend. Die Verwandtschaft hat auch bei Gott eine große Bedeutung. Das Moabiter, die kamen von Lot her, vom Neffen von Abraham. Das waren die Nachkommen. Ein Teil. Und ja, im Bündner Oberland spielt ja die Verwandtschaft auch eine große Rolle, nicht wahr? Da, wo man geht auf Besuch, geht man ja einfach dort, wenn Leute verwandt sind, dann geht man in die Häuser. Wenn jemand nicht verwandt ist, dann ist das schon eher die Ausnahme. Oder ist nicht so? Die Verwandtschaft spielt eine große Rolle. Und die Verwandtschaft ist auch wichtig, weil das sind Bindungen. Auch, ja, Die Blutsverwandtschaft bedeutet einfach etwas. Und wenn es einem schlecht geht, sind es oft die Verwandten, die dann auch wieder aushelfen. Verwandtschaft kann ein ganz großer Segen sein. Aber Verwandtschaft kann auch zur Verführung werden. Wir lesen in der Geschichte im Buch Mose, im 4. Mose, dass diese Moabiter, sie wollten das Volk Israel verfluchen, sie hatten Angst, sie werden jetzt erobert und sie haben das Volk verfluchen wollen, das ging dann so nicht und sie haben dann die Leute, ihre Verwandten quasi eingeladen zu ihren Festen, zu ihren Götzenfesten und das Volk Israel war ja 40 Jahre in der Wüste und hat allein ihrem Gott Jahwe gedient. Das war ja das Ziel, dass Gott ihnen zeigte, wer er ist. Er hat ihnen wunderbare Gesetze gegeben, die 10 Gebote und noch vieles mehr. Und er wollte, dass sie sein Volk sind und ganz ihm vertrauen. Und zum ersten Mal, kurz vor ihrem Ziel, beginnen sie, andere Götter anzubeten, Götzenfeste zu machen. Und Gott musste ein Exempel statuieren, um zu zeigen, genau das wollte ich nicht. Und da wurden ihnen die Verwandten zum Verhängnis. Und deshalb steht auch, dass diese Verwandten, die Ammoniter und die Moabiter nicht in Israel, dass sie die nicht integrieren sollten, weil sie eben zur großen Verführung werden. Ist spannend, wie Gott im Alten Testament sein Volk schützt. Es ist überhaupt, wenn wir in der ganzen Bibel schauen, auch in der Kirchengeschichte, es ist ganz klar von der Bibel her, Gott allein will angerufen werden. Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, das ist die Dreieinigkeit. Und der Vater will angerufen werden. Jesus dürfen wir anrufen. Und der Heilige Geist hilft uns zum Beten. Und das ist die Adresse. Und in der ganzen Geschichte, im Alten Testament und in der Kirchengeschichte, kommt es immer wieder darauf heraus, dass man doch auch noch andere Adressen anruft. Ja, es kann ja nicht schaden, wenn man dann auch noch. Und wir lesen das auch in der Geschichte, dass genau in der Zeit, als diese Geschichte passierte, da steht, die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, und dienten den Baalen und verschiedensten Göttern, eben auch den Göttern von Moab. Immer wieder, warum ist das so attraktiv? Warum ist es so attraktiv, andere anzurufen als allein unseren Gott? Da werden verstorbene Angehörige angerufen. Ja, die können einem ja auch helfen. Oder da werden andere gute Menschen, die früher gelebt haben, die als Heilige verehrt werden, werden angerufen, die können uns auch helfen. Und doch steht so klar in der Bibel, du sollst Gott allein anrufen, ihm allein dienen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und wir lesen durch die ganze Geschichte hindurch, dass die Leute immer wieder so eine Multi-Optionsgesellschaft wollten. Haben wir ja auch heute, ja. Man will verschiedene Optionen. Und das war einer der schwierigsten Punkte für Gott, dass er sagte, ich bin euer Gegenüber in der unsichtbaren Welt. Ich allein bin die Adresse, die ihr anrufen sollt. Und das war auch der Hintergrund, warum diese Entscheidung, dass diese Leute da, die aus dem Land gingen, und zu ihren Verwandten Volk zogen, dass das eigentlich nicht eine gute Entscheidung war. Es war grundsätzlich eine schlechte Entscheidung, aus dem Land der Verheißung zu gehen. Und es war noch eine schlechtere Entscheidung, in das Land zu gehen, von wo so viel auch Verführung schon zum eben andere Götter anbeten schon gekommen ist. Genau in der Zeit, was ich vorher gelesen habe, spielt ja das Buch Ruth. Und es steht hier, dass diese Leute ausgezogen sind. Sie wollten als Fremdlinge dort wohnen. Ich nehme an, sie haben sich vorgenommen, wenn die Not, es war ja eine Hungersnot, wenn die Not dann vorbei ist, dann gehen wir zurück. Ich nehme an, das war mal das der Plan, weil steht, sie wollten als Fremdlinge dort wohnen. Aber offenbar wurden sie akzeptiert. Thema Integration ist ja heute auch sehr wichtig. Die waren offenbar recht gut integriert. Die haben einen Platz gefunden und deshalb steht dann am Schluss, und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Offenbar ging das recht gut. Offenbar, erstaunlicherweise, waren sie als Fremde willkommen, konnten sich irgendwie integrieren. Der Plan der Rückkehr, den lassen sie offenbar fallen. Was gar nicht steht bisher, wenn ihr alles lest, der Name Gott kommt eigentlich gar nicht vor. Ja, höchstens im Elimelech, im Namen dieses Mannes. Da kommt aber der ganze Glaube dieser Familie, von da wird gar nichts geschrieben. Es macht den Anschein, dass Gott im Leben dieser Familie eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat. Es geht gut, aber nicht lange. Und Elimelech, Naomis Mann, starb und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Ist jetzt das Strafe Gottes? Steht so nicht direkt im Text, aber ich würde auch nicht behaupten, es war es nicht. Gott hat da irgendwie, wir haben es von der Hiobsbotschaft gehabt in der Einleitung. Das war auch schon die erste Hiobsbotschaft für die Nun. Da hat Gott diesen Mann sterben lassen. Ob Eben. Wir müssen das ja schlussendlich nicht beurteilen. Es ist einfach so. Der Mann wollte seine Haut retten, wollte seine Existenz und sein Hab und Gut retten und verlor sein Leben. Ja, das kennen wir auch vom Gleichnis vom reichen Kornbauern. Jesus sagte, der hat immer mehr angesammelt und angehäuft. Und er sagt, ja, nun, jetzt habe ich genug, jetzt kann ich leben. Liebe Seele, iss und trink, du hast es gut. Und in dieser Nacht ist er gestorben. Das hat Jesus in dieser Gleichnisgeschichte noch einmal aufgenommen. Ja, wenn wir meinen, wir sind gut abgesichert, wir sind schlau, wir haben alles im Griff, wir machen alles. Nein, so ganz haben wir das Leben dann doch wieder nicht im Griff. Die blieben zurück, steht hier, mit ihren beiden Söhnen. Es steht nichts, dass sie sich fragten, was will Gott damit? Steht einfach nichts. Sie haben einfach weiter gelebt. Und es geht dann weiter. Nachdem er gestorben war, da nahmen die beiden Söhne, die nahmen sich moabitische Frauen. Die eine hieß Orpa und die andere hieß Ruth. Sie waren dort in dem Land und sie haben sich noch mehr integriert. Die Söhne haben dann Töchter genommen von diesem Volk, dass in der Bibel klar steht, dass sich das Volk Israel nicht mit Leuten, die ganz andere Götterkulte haben, verbinden soll, das haben sie voll ignoriert. Schließlich sind sie weit weg von ihrem Land, von ihrem Gott und sie sind integriert, sie haben sich so entschieden. Ich nehme an, dass die Söhne bei der Ausreise vielleicht etwa 10-jährig waren, inzwischen oder vielleicht mehr. Inzwischen sind sie erwachsen. Nämlich spannend ist, wenn wir dann weiterlesen. Übrigens, lesen wir mal weiter. Der nächste Abschnitt ist: Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden Machlon und Kilion. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Jetzt kommt es ganz, ganz hart. Offenbar blieben die beiden Ehen kinderlos. Es steht nichts von Kindern. Es waren, also explizit, es waren keine Kinder da. Die beiden haben geheiratet. Insgesamt waren sie 10 Jahre dort, deshalb habe ich geschlossen, die mussten mindestens 10 gewesen sein, als sie ausreisten. Inzwischen waren sie ja mindestens erwachsen, um zu heiraten. Genau. Nach 10 Jahren kommt das ganz dicke Ende. Machlon, Kilion, was bedeuten die Namen? Das haben wir letzte Woche gesehen. Schwächlich und kränklich. Das war ja die Verheißung, die die Eltern diesen Kindern mitgegeben haben, schwächlich und kränklich, im Namen drin. Und es ist wahr geworden. Schwächlich und kränklich sind sehr jung gestorben. Manchmal sind die Geschichten schon sehr, sehr schwierig zu verstehen. Ja, und jetzt, schon hart, jetzt steht sie da, die Naomi, als Ausländerin, ohne Mann, ohne Söhne, ohne Enkel, das ist jetzt wirklich die Hiobsbotschaft. Das ist jetzt wirklich die absolute Katastrophe. Was soll sie jetzt tun? Ich gehe davon aus, dass sie als Frau damals nicht allzu viel zu sagen hatte. Wahrscheinlich hat sie nicht viel mitbestimmen können bei der Ausreise. Da hat ihr Mann bestimmt, nehme ich an. Und nachher, als der Mann starb, haben die Söhne das Kommando übernommen. Das war eigentlich das Normale. Und die Naomi hatte wahrscheinlich nicht allzu viel zu sagen. Und jetzt steht sie allein da. Und was macht sie jetzt, wo sie allein da steht? Sie besinnt sich zurück auf ihre Wurzeln. Offenbar hat die Naomi ihren Glauben an Gott nicht verloren. Bisher steht da gar nichts, aber sie kommt auch praktisch noch nicht vor. Jetzt, ab nächstes Mal, wendet sich die Geschichte. Bis jetzt ging es vor allem um diese Familie, um die Männer. Und spannend ist, da ist eine Frau, die eine ganz andere Seite dann zum Leuchten bringt. Ihre Haltung, als sie in der Trauer ist, als sie allein ist, hier steht, sie macht sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück, denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Zum ersten Mal kommt jetzt der Name Herr. Und wir sehen, bei der Naomi spielt Gott wirklich eine Rolle. Sie sagt nicht einfach, ja, in meiner Heimat haben sie Schwein gehabt, jetzt hat es wieder geregnet, sondern sie sieht ganz klar, wer dahinter steckt. Gott steckt dahinter, auch hinter diesem Segen. Sie erfährt das und sie besinnt sich zurück. Ja, der absolute Nullpunkt ist oft der Punkt zur Umkehr. Beim verlorenen Sohn ja auch, der war bei den Schweinen. Hungrigen Bauch und verschmutzt, da hat er sich besonnen und ist wieder zurückgekehrt zu seinem Vater. Es ist schon hart. Naomi hat alles verloren, alles, was ihr lieb war. Sie sagt etwas später, voll bin ich ausgezogen und leer kehre ich zurück. Ihr wurde alles genommen. Das Liebe, die beiden Söhne und der Mann, was das bedeutet, das kann nur erahnen, wer so etwas erlebt hat. Dieser unsägliche Verlust. Aber auch ihr ganzer Halt ist weg. Was war eine Witwe damals schutzlos, wenn kein Mann, der ein Gewerbe treiben, der Einkommen generieren konnte und der sie beschützt hat, da war. Die waren so etwas von schutzlos. Es war alles weg, aber ein Aspekt ist spannend. Es war auch alles weg, was sie bisher von Gott wegzog. Ihre drei Männer hatten Gott nicht im Herzen, den Gedanken an Gott. Und sie zogen, es zog ja, die ganze Familie von Gott weg und die Naomi war da ja mit einbezogen. Auch sie zog mit ihnen weg. Und nun lässt Gott zu, dass die Personen, die die Naomi eigentlich von Gott wegzogen, dass die außer Betrieb genommen werden. Das kann es auch mal geben. Das ist nicht mein Lieblingsthema, aber Gott kann auch so auf diese Art eingreifen. Ja, und jetzt hält sie nichts mehr. Jetzt will sie zurück, weil sie eben das erfahren hat, dass Gott sich seinem Volk erbarmt. Etwas Wunderschönes ist noch. Ganz allein ist sie nicht. Ich finde es wirklich erstaunlich, dass diese beiden Schwiegertöchter, die waren ja noch nicht, wahrscheinlich noch nicht so lange verheiratet, dass diese beiden Schwiegertöchter mit ihr gehen, zu ihr halten. Gott hat nicht zugelassen, dass die Naomi ganz allein war, sondern zwei Personen, die ihr auch lieb geworden sind, stehen zu ihr. Es wirft auch ein bisschen ein Licht auf Naomi als Schwiegermutter. Offenbar war sie kein Schwiegermonster, sonst wären die nicht mitgegangen. Ein Punkt ist auch spannend, wie die Naomi reagiert. Sie nimmt die volle Verantwortung auf sich. Sie hätte jetzt gegen Gott schimpfen können. Sie hätte jetzt ja wirklich rebellieren können und das arme Opfer spielen können, was jetzt alles Gott ihr angetan hat. Ja, und ein Stück weit drückt sie das auch aus. Aber es ist spannend, Naomi, die hat offenbar einen Halt. Die hat einen Halt im Leben. Man würde jetzt erwarten, dass sie sagt, jetzt habe ich keinen Mann mehr, keine Kinder mehr, jetzt will ich auch nicht mehr leben. Jetzt hat mein Leben keinen Sinn mehr, keine Zukunft mehr, was soll ich hier noch leben, und voll in die Opferrolle. Jetzt hat sowieso alles keinen Wert mehr. Aber das ist nicht die Naomi. Die Naomi hat eine andere Haltung. Wir lesen das aus ihrem Bericht. Sie gingen aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und die beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren und ins Land Juda zurückkehrten, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Und weiter unten sagt sie: Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Hier sehen wir, die Naomi denkt nicht nur an sich. Sie könnte ja sagen: Ja, aber ihr beiden, ihr verlasst mich jetzt nicht, ich brauche euch, sonst bin ich ganz verloren. Nein, die Naomi ist nicht ganz verloren, die hat noch ihren Gott, ganz offensichtlich. Und sie sagt sogar zu ihren Töchtern: Das ist nicht euer Los, das ist mein Los. Sie sieht in dem Ganzen Gottes Hand und sie sieht ein Los, das zwar hart ist, das sie trifft, das ihr aber gleichzeitig auch wieder Hoffnung und Kraft gibt, weiterzugehen. Das ist das, was auch Cyril schon in der Einleitung gesagt hat von Hiob. Hiob hat in dem Ganzen nicht nur einfach ein Unglück gesehen, sondern er hat Gottes Hand auch in diesen schwierigen Erlebnissen gesehen. Und auch wenn das eine große Herausforderung ist, gibt ja den Spruch, Not lehrt beten, aber es gibt auch den Spruch, Not lehrt fluchen. Not provoziert, Not fordert heraus, deckt unser Herz auf. Haben wir ein Herz, das grundsätzlich auf Gott vertraut, oder ein Herz, das grundsätzlich in Rebellion gegen Gott steht? Das ist eigentlich die Botschaft von heute. Es ist eine tragische Geschichte, eine furchtbare Geschichte. Aber die Naomi hat einen Blick, der irgendwie der ganzen Geschichte eine Wendung gibt. Zum einen einen Sinn. Sie sieht Gottes Hand, Gottes erziehende, hier auch strafende und doch liebend erziehende Hand und vertraut weiter dieser Hand. Und sie will zurück. Sie will dorthin, wo sie gehört. Zu ihrem Volk, zu ihrem Gott, zu ihrem Erbe. Das sehen wir dann nächsten Sonntag, wie es weitergeht. Ich danke dir, Vater im Himmel, für diese Geschichte. Es ist ein dunkles Kapitel und schwierig zu verdauen. Und doch möchte ich immer wieder üben, deine Hand auch in den schwierigen Momenten zu sehen. Auch wenn du Dinge zulässt, die uns im Moment für uns sehr schwer sind, so möchte ich mich immer wieder daran halten, dass deine Liebe, deine Zurechtweisung, deine Erziehung gut ist. Danke für das Buch Ruth. Danke für den Silberstreifen am Horizont. Und danke, dass wir die nächsten Sonntage sehen können, was du Wunderbares, trotz all diesem Dunklen, Wunderbares daraus werden hast lassen. Danke vielmal. Aber schenk uns immer wieder diesen Blick. Du weißt, wo Menschen auch in großer Not stehen, wo dunkle Momente sind im Leben, sei es Krankheit, sei es Angst um die Arbeitsstelle oder Verlust, sei es sonst Existenzängste. Hör, du verstehst das, du weißt das. Berühre unsere Herzen. Und schenk uns diese, auch in Dunkelheit, diese Zuversicht der Naomi. Amen.